Wir hatten
in der letzten Sitzung uns zum ersten Mal mit einem weiteren Schmuckstück der Simmelschen Soziologie beschäftigt, nämlich der Koketterie. Und an dieser Stelle gilt es noch einiges zu ergänzen. Ich hatte Ihnen das letzte Mal gesagt, die Koketterie ist insofern der Schlüsselaufsatz der Soziologie überhaupt, als hier der Versuch unternommen wird, das Phänomen der Ambivalenz, der kommunikativen Ambivalenz theoretisch zu bestimmen und damit ein Strukturmerkmal der menschlichen Sozialität auf Begriffe zu bringen, in einer Art und Weise, die bei Simmel noch eingebettet ist in die Exposition der Intimbeziehung, aber am Ende dieses wunderbaren Essays von ihm abstrahiert wird und generalisiert wird zu einem Art Wesensprinzip des Sozialen, nämlich das Ausgeliefertsein gegenüber nicht eindeutig kommunizierten Botschaften. Man könnte also über die Koketteriebestimmung sagen, die Sozialität bestimmt sich über eine Fähigkeit, Ambivalenzen zu artikulieren und Ambivalenzen zu ertragen. Und das können wir uns mit Simmel auf eine wunderbare Weise anschaulich machen über die Erfahrung der Koketterie. An diesem Aufsatz, das werden wir heute sehen, ist auch interessant, nicht nur die Dauerschwierigkeit, die wir mit Simmel haben, er hat noch keine Soziologie, sondern erst recht an diesem Aufsatz sehen wir, in einem wie hohen Maße seine Theoriekonstruktion von Deutungsmustern, von Weltbildern bestimmt wird, die in der Zeit, in der seine Theorie entsteht, die üblichen Realitätsdeutungen der Menschen bestimmt haben. Soziologisch können wir da eben von Deutungsmustern oder Weltbildern sprechen. Und das ist ja streckenweise für diejenigen, die diesen Text gelesen haben, also die meisten, unterstelle ich mal, ist das ja außerordentlich amüsant zu sehen, wie er das Geschlechterverhältnis konstruiert und mit was für einer Kühnheit er davon ausgeht, dass die Koketterie ein genuin weibliches Qualifikationsmerkmal darstellt, also an manchen Passagen geht das ja so weit, dass er sagt, das ist das, was die Frauen können. Sie können kokett sein. Also nur noch begründbar über seine Zugehörigkeit zu einem Deutungshorizont, in dem die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau viel akzentuierter zum Ausdruck gebracht wurde, erstens, und zweitens in einer Asymmetrie gedacht wurde, der Gestalt, dass den Männern Analytizität zugesprochen wurde und den Frauen Synthesefähigkeit, Vereinheitlichung, um das etwas weniger polemisch, als das bei manchen Stellen bei Simmel erscheint, zu formulieren. Den Frauen wird eine genuine Synthesefähigkeit zugesprochen, so die Deutung der damaligen Zeit, und demgegenüber den Männern eine höhere Fähigkeit zur analytischen Differenzierung, zur Durchsetzung eines analytisch strukturierten Gedankens, wohingegen die Frauen betrachtet wurden als die Träger einer Idee der ganzheitlichen Wahrnehmung der Welt. Wenn man das so formuliert, ist das schon weit aus der Polemik des Geschlechterverhältnisses rausgezogen. Also man kann ihn um Gottes Willen nicht wegen solcher Formulierung zu einem Frauenfeind stilisieren. Das verträgt sich nicht mit dem Zusprechen der Würde, die hier in diesen Formulierungen das in diesen Formulierungen zum Ausdruck gebracht wird. Wir werden noch sehen, wie er das im Einzelnen denkt. Wir hatten gesagt, so sind wir ja eingestiegen, die Koketterie wird bestimmt durch eine eigentümliche Synchronizität von Haben und Nichthaben. Und Simmel hat die Vorstellung, das Haben und Nichthaben, das entscheidende Strukturmerkmal der Liebe überhaupt ist. Haben und Nichthaben ist ein Bestimmungsmoment der affektiven Beziehung. Und das ist ein sehr voraussetzungsvoller Gedanke, den man sich vielleicht so explizieren kann. Die Vorstellung, die da wirksam wird, ist, dass die Liebesbeziehung eine Kommunikationsbeziehung ist, in der der Partner begehrt wird, in der der Partner als eine Kommunikationsadresse in einer Weise adressiert wird, für die bestimmend ist, dass die Differenz zum Partner aufgelöst wird. Das ist konstitutiv für die Liebe. Die Liebe ist strukturell irritiert durch die Nicht-Identität zwischen dem einen und dem anderen. Zwischen den beiden Partnern ist konstitutiv Nicht-Identität. Lieben, so betrachtet, ist eine Kommunikationsform, die das Ziel hat, die erfahrene Nicht-Identität in Identität aufzulösen. Simmelt, das Nicht-Haben in das Haben zu übersetzen und das wechselseitig. Liebe findet ihre Erfüllung, so auch die Passagen in dem Koketterietext, wenn das Haben für beide Akteure eingerichtet ist. Und übersetzt könnte man sagen, wenn die Nicht-Identität in Identität überführt worden ist. Jetzt kommt der interessante Gedanke, dass das nur möglich ist unter der Voraussetzung einer bleibenden Nicht-Identität. So denkt er sich die Liebesbeziehung. Bleibende Nicht-Identität heißt, die kommunikativ eingerichtete Gemeinsamkeit mit dem Partner der Liebe ist in dem Moment, in dem sie schon eingerichtet ist, durch ihr Gegenteil irritiert. Also durch die neue Erfahrung oder auch gleichzeitige Erfahrung der Nicht-Identität. Diese Erfahrung wiederum die Kommunikationsannäherung mit dem Ziel des Habens in Gang setzt. Man könnte auch sagen, in der Liebe, also in der affektiven Beziehung zwischen zwei Partnern, ist das Haben eine Illusion und das Nichthaben eine Illusion. So kann man die Formulierung von Simmel interpretieren. Denn das Haben ist gebrochen vom Nichthaben und auch das Nichthaben ist aufgelöst durch die Idee des Habens. So konstruiert Simmel Intimbeziehungen oder Partnerbeziehungen, und das ist eigentlich eine außerordentlich moderne, in seiner Sprache natürlich nicht aber von der Logik des Denkens her eine außerordentlich moderne Konzeptualisierung der Paarbeziehung. Die Paarbeziehung, die systematisch von dem Motiv lebt, die Differenz zum anderen aufzulösen, und dieses Motiv wird kommunikativ am deutlichsten realisiert in der vollzogenen Sexualität, für die systematisch gilt, dass das Nichthaben in ein Haben übersetzt wurde. Das geschieht in der vollzogenen Sexualität, wird die Differenz oder Simmels gesprochen das Nichthaben in eine transitorische Erfahrung des Habens übersetzt. Diese Erfahrung des Habens wird zugleich verknüpft mit der Idee ihres Gegenteils, nämlich mit der Idee des Nichthabens. Vollzogene Sexualität ist eine Erfahrungssituation für beide Partner, für beide Akteure, in der die Frage, welcher Zustand gilt, das Haben oder das Nichthaben, diese Frage nicht beantwortbar ist. Diese Frage für beide Akteure eine nicht beantwortbare Frage darstellt, also sie befinden sich in einer Erfahrungssituation, die mit entsprechenden Emotionen verbunden ist, in einer Erfahrungssituation der Gleichzeitigkeit von Haben und Nichthaben, der Gleichzeitigkeit von Fusion und deren Gegenteil, der vollkommenen Trennung beider Partner. So konstruiert Simmel die Koketterie und sagt dann, in diese elementare Logik ist die Koketterie eingebaut. Sie ist insofern ein Element der Intimität oder der affektiven Beziehung. Zitat, die Möglichkeit dieser psychologischen Wendung lässt die Beziehungen zwischen Männern und Frauen in die Form der Koketterie hineinwachsen. Also die Kommunikationslogik, Liebesbeziehung, so Simmel, liegt in der Nähe der Koketterie, beziehungsweise die Koketterie als eine kommunikative Figur, wird systematisch in Liebesbeziehungen, in anderen Beziehungen, wie wir sehen werden auch, aber systematisch in Liebesbeziehungen operativ oder handlungswirksam. Das Wesen der Koketterie ist dieses, wo Liebe ist, da ist Haben und Nichthaben. Und darum, wo Haben und Nichthaben ist, da ist Liebe oder etwas, was ihre Stelle ausfüllt. Ich wende diese Deutung der Koketterie, so Simmel weiter, zunächst auf einige Tatsachen der Erfahrung an. Und jetzt, typisch für Simmel, nimmt er die Handlungslogik und prüft diese Handlungslogik der Gleichzeitigkeit von Haben und Nichthaben in unterschiedlichen medialen Ausdrucksformen aus und fragt sich, wie kann ich dieser Gleichzeitigkeit von Haben und Nichthaben eigentlich empirisch habhaft werden? Beispiel, der Blick, der kurz auf den anderen gerichtet wird und wieder von ihm abgezogen wird. Er nimmt jetzt also verschiedene Elemente, Kommunikationsbewegungen, in denen er die Mikrogestalt einer Form der Adressierung des Gegenübers identifiziert. für die Hinwendung und Abwendung charakteristisch ist. Ein momentanes Richten, so schreibt er, der Aufmerksamkeit auf den anderen, dem man sich in demselben Momente durch die andere Richtung von Kopf und Körper symbolisch versagt. Dieser Blick kann physiologisch nie länger als wenige Sekunden dauern, sodass in seiner Zuwendung schon seine Wegwendung wie etwas Unvermeidliches präformiert ist. Er hat den Reiz der Heimlichkeit, den Reiz des Verstohlenen, das nicht auf die Dauer bestehen kann und in dem sich deshalb das Ja und das Nein untrennbar vermischen. Schauen Sie, jetzt geht er mit dieser Figur an ganz andere mediale Bereiche und befragt die, habt ihr dort Elemente dessen, was ich als Kommunikationslogik bestimmt habe? Und er schaut sich den menschlichen Blick an und sieht im menschlichen Blick, der sich auf den anderen richtet und sich wieder von ihm wendet, sieht im menschlichen Blick die Mikrogestalt einer Koketterie. Eine wunderbare Idee, die man empirisch in den unterschiedlichsten Kontexten jetzt natürlich untersuchen könnte, wenn wir etwa an die Blickrichtungen denken, die die Menschen in der Straßenbahn, in der U-Bahn, im Bus, also in öffentlichen Verkehrsmitteln austauschen. Da haben wir ja immer genau diese Blickrichtung, die Simmel beschreibt. Und es ist die Frage, an welcher Stelle und mit was für Merkmalen versehen, transformiert sich dieser Blick, der ja ein Orientierungsblick ist, transformiert er sich in die Nähe der Koketterie. Das wäre eine sehr schöne Studie im Anschluss an die Koketterie und die Blick-Ausdrucksgestalt als Beispiel für die Koketterie. In derselben Oberschicht, wie er das sagt, koketter Effekte, liegt das Wiegen und Drehen in den Hüften, der schwänzelnde Gang. Nicht nur, weil er durch die Bewegung der sexuell anregenden Körperteile sie anschaulich betont, während doch zugleich Distanz und Reserve tatsächlich besteht, sondern weil dieser Gang das Zuwenden und Abwenden in einer spielenden Rhythmik fortwährender Alternierung versinnlicht. Also gleichermaßen eine hochinteressante Fragestellung. Wie gehen Jugendliche, wie gehen ältere Menschen im öffentlichen Raum? Was ist das für ein Gehen, das praktiziert wird in der Tanzstunde zum Beispiel, wenn man sich zum Tanz einander annähert? Also unterschiedliche Situationen, in denen jetzt wiederum die Handlungslogik der Koketterie beobachtet, identifiziert und möglicherweise veranschaulicht werden kann. Und dann natürlich diese höchst amüsante Passage, die Beschäftigung mit abseits liegenden Gegenständen wie Hunden, Blumen oder Kindern. Also eine vollkommen zeitgebundene Idee, die er hier in die Argumentation einfließen lässt. Die Leute beschäftigen sich, also jetzt in seinem Beispiel, mit den Blumen, die ein Gesprächspartner entweder mit sich trägt oder mit denen er beschäftigt ist. Oder sie sprechen den Hund an, der ja leider nicht da ist. Heute unser Hund, da könnten wir das praktizieren. Simmel würde sagen, möglicherweise ist das schon längst geschehen. Oder eben Kinder. Und er hat das Argument, das sind kommunikative Situationen, in denen die Akteure sich in eine periphere Gesprächs, Situation begeben, die aber ein ganz anderes Ziel hat. Also dort ist der Zweck der Kommunikation versteckt, gleichsam durch die Beschäftigung mit peripheren oder nicht zentralen Gegenständen oder Personen, mit denen die Akteure auftreten in einer Situation. Will man die Ausschlagspole der Koketterie, das ist eine typische Simmelsche Überlegung. Eine Konstruktion, eine kommunikative Figur, die er in ihrer relativen Bandbreite und Vielfalt von Ausdrucksgestalten entwirft. Also er konstruiert eine Ausgangskommunikation und die überprüft er jetzt eben in verschiedenen Versionen und Gestalten. Die Formulierung geht weiter, will man die Ausschlagspole der Koketterie begrifflich festlegen, so zeigen sie eine dreifach mögliche Synthese. Die schmeichlerische Koketterie, und die paraphrasiert er folgendermaßen, das ist eine Koketterie, die die Botschaft verbreitet, du wärst zwar imstande zu erobern, aber ich will mich nicht erobern lassen. Das nennt er eine schmeichlerische Koketterie. Also die Figur der Koketterie ist jetzt versehen mit einer spezifischen Disposition. Also diese Disposition lautet, die Koketterie wird als eine Figur eingesetzt, bei konstanter Distanz zum Gegenüber, bei aufrechterhaltener Distanz zum Gegenüber. Also da wird die Person, die sich der Koketterie bedient, als eine Person beschrieben, die in der Koketterie schon die Entscheidung getroffen hat, sich nicht folgenreich auf das von ihr selbst angestrengte Spiel der Koketterie einzulassen. Das nennt er schmeichlerische Koketterie. Davon unterscheidet er die verächtliche Koketterie. Die paraphrasiert er, ich würde mich zwar erobern lassen, aber du bist nicht dazu imstande. Also eine weitere Disposition, die der kommunikativen Figur Koketterie unterlegt wird. Nämlich eine Form der in der Koketterie zum Ausdruck gebrachten Disqualifikation des Gegenüber. Der Gegenüber, das muss ja nicht, also bei Simmel ist das meistens der Mann. Wir werden auch sehen, wir können diese Figur der Koketterie auch geschlechtsneutral reformulieren. Also das Gegenüber ist bei der verächtlichen Koketterie in einer Situation, wo es die Disqualifikation ertragen muss, also die Koketterie eingesetzt wird zum Ziele der Disqualifikation des Gegenübers. Und davon unterscheidet er die provokante Koketterie, vielleicht, Paraphrase lautet, vielleicht kannst du mich erobern, vielleicht nicht, versuche es. Also, wenn wir das jetzt mal überlegen, was da eigentlich mit gemeint sein kann, dann ist das nicht mehr als eine Dringlichkeitsstufe, die in die Koketterie noch mit eingelagert wird. Also, denn provokant wird diese Koketterie eigentlich nur durch die Intensität des Spiels, aber sehr trennscharf von der Logik der Koketterie ist das ja nicht, wenn er sagt, vielleicht kannst du mich erobern, das ist konstitutiv für Koketterie, vielleicht nicht, auch das ist konstitutiv für Koketterie, und versuche es, auch das ist konstitutiv für Koketterie. Also diese Unterscheidung, schmeichlerisch, verächtlich und provokant belegen, dass Simmel auf der Suche ist nach genaueren kommunikationslogischen Bestimmungen, die ihm aber zu dem Zeitpunkt seiner Theoriebildungsanstrengung eigentlich nicht stimmig gelingt. Das Letzte, die provokante Koketterie, ist eigentlich ein Pleonasmus. Das ist sowas wie doppelt gemoppelt, denn Koketterie, das zeigt Simmel ja gerade, ist strukturell provokant. Sie provoziert ja gerade durch die Ankündigung eines Angebotes, das zugleich zurückgenommen wird. Darin liegt, so kann man die Koketterie ja paraphrasieren, darin liegt ja ihre Provokation. Und wir werden noch darüber nachdenken müssen, vor allen Dingen bei der geistigen Halbverhülltheit, wie Simmel das nennt, wie man eigentlich auf die Koketterie reagieren kann. Also wie sind überhaupt stimmige Antwortoptionen auf eine Kommunikationsform, in der gleichzeitig Ja und Nein kommuniziert wird. Das werden wir uns noch überlegen müssen. Und vielleicht besonders dann, wenn wir auf diese geistige Halbverhülltheit zu sprechen kommen. Die weitere Argumentation bezieht sich dann ja darauf, also ähnlich wie bei dem Blick, dass er sagt, bei genauer Betrachtung ist eigentlich jedes Kleidungsstück eine Minimalform der Koketterie. Also ich hatte Ihnen gesagt, er nimmt diese Figur und dehnt diese Figur jetzt sozusagen aus der Gestalt, dass er sie in unterschiedlichsten Kontexten auf ihre Plausibilität hin überprüft und fragt sich dann, wie ist das eigentlich bei einem Kleidungsstück? Und seine Antwort ist, jedes Kleidungsstück ist eine Materialisierung von Verhüllen und Enthüllen. Mit jedem Kleidungsstück praktiziert der Mensch, so betrachtet, Koketterie. Weil jedes Kleidungsstück Simmel verhüllt und jedes Kleidungsstück einen Teil des Körpers der Verhüllung entzieht. Das ist eine sehr interessante Überlegung von der Koketterie zur Mode oder überhaupt zur Bekleidung des Menschen. Warum ist das nicht identisch? Warum ist Koketterie nicht identisch mit Mode und mit der Form des sich Bekleidens? Nun, seine Antwort ist, es ist deswegen nicht die reine Koketterie, weil es moderiert wird durch ein nur auf sich aufmerksam machen. Das ist der Unterschied. Aber es ist in den Anfängen, so Simmel, ist es eine Form von Koketterie. Und die Frage von Verhüllen und Enthüllen, also der Umgang mit der Kleidung, ist ja wiederum ein extrem gegenwartsanalytisch interessantes Thema, wenn Sie an die Kopftuchdebatte denken. Die Kopftuchdebatte, die in einer ganz eindeutig religiösen oder religionspolitischen Kontext gestellt wird. Hier kommen wir mit Simmel an eine ganz andere Überlegung zu der Frage Kopftuch ja oder nein. Was liegt dahinter, wenn etwas verhüllt wird und wo ist der Anteil der Enthüllung? Und wie legitim ist das in einem gegebenen historischen Raum wie einer modernen Gesellschaft im Unterschied zur vormodernen Gesellschaft und dergleichen mehr? Das Wesen dieser Einheit betrachte ich später und ziehe aus ihr, indem ich sie hier voraussetze, den Schluss, dass jenes Zusammen von Ja und Nein kein starres Nebeneinander sein darf, sondern ein lebendiger Wechseltausch, ein sich ineinander schlingendes, gegenseitiges Hinweisen. Da hat er jetzt die Idee, dass wir eben abgeschwächte Formen von Koketterie in den unterschiedlichsten Handlungskontexten finden. Wo das nicht gelingt, wird die Halbverhülltheit ihren Sinn als Koketterie nicht erreichen, sondern einen ungefälligen Widerspruch zeigen. Mehr ist das nicht, sagt er dann in den Beispielen, wo es um Kleidung geht und Verhüllen und Enthüllung, nicht mehr als ein leiser Hinweis auf eine kleine Widersprüchlichkeit oder einen gefälligen Widerspruch. Jetzt kommt er zu diesem weiteren Argument der Ausweitung, nämlich das, was er geistige Halbverhülltheit nennt. Da fragt er sich jetzt nicht die Koketterie als eine Rhetorik in der Partnerbeziehung, eine Rhetorik in der Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern Koketterie als eine Art der Beteiligung an Kommunikation. In dem Bezirk der geistigen Halbverhülltheit gehört eine der typischsten Praktiken der Koketterie. Nämlich, jetzt kommt es, das Behaupten von irgendetwas, was man eigentlich gar nicht meint. Die Paradoxie, deren Aufrichtigkeit zweifelhaft bleibt, die nicht ernst gemeinte Drohung, die Selbstherabsetzung und das Phishing vor Kompliments. Den Reiz solchen Verhaltens bestimmt das Pendeln zwischen dem Ja und dem Nein der Aufrichtigkeit. Der Empfangende sieht sich vor einer Erscheinung, und das ist jetzt interessant, der Empfangende, also der Kommunikationspartner, sieht sich vor einer Erscheinung, von der er nicht weiß, ob der Gebende damit seine Wahrheit gibt oder deren Gegenteil. Also Simmel fragt sich, was geschieht eigentlich in kommunikativen Situationen, wo Akteure Propositionen aufstellen und sie zugleich negieren? Und dieser Kommunikationskontext einer Behauptung, die zugleich zurückgenommen wird, also von der man im Moment des Behauptens signalisiert, diese Behauptung nimmt man zurück, bringt genau genommen den Kommunikationspartner in eine nicht lösbare Irritation. Die menschliche Kommunikation, und das ist etwas, wo Simmel jedenfalls in diesen Passagen nicht sehr genau drüber nachgedacht hat, diese Kommunikation, die er hier als ein Beispiel für geistige Koketterie bezeichnet, ist im Grunde Pathologie induzierend. Also es ist eine Kommunikationslogik, die die Menschen in ihrer Rezeptionsfähigkeit, also in ihrer Resonanzfähigkeit auf Kommunikation systematisch überfordert. Kommunikationen, in denen gleichzeitig Ja und Nein gesagt wird. Wir haben ja gehört, das ist für Simmel das zentrale Element der Koketterie, sind bei genauer Betrachtung Kommunikationen, in denen die Menschen sich nicht lange bewegen können, auf die sie eigentlich nur drei Antworten kennen. Die eine Antwort ist die Kommentierung dieser Widersprüchlichkeit. Also Ja und Nein wird synchron kommuniziert. Eine Option für denjenigen, der so angesprochen wird, ist die Kommentierung, also irgendeine Form des Metakommentars, der Gestalt, was meinst du wirklich? Entscheide dich bitte, meinst du das oder das? Meinst du das Ja oder meinst du das Nein? Also eine Resonanzmöglichkeit ist die Korrektur dieser Widersprüchlichkeit. Zweite Resonanzmöglichkeit ist das Verlassen des Kommunikationsraumes, ist die Konfrontation mit einer so konstruierten Widersprüchlichkeit legt im Kern das Verlassen des Kommunikationsraumes nahe, dann entzieht sich der Kommunikationspartner dieser kommunizierten Widersprüchlichkeit. Und die dritte Möglichkeit, die ich angesprochen habe, wenn eine solche Kommunikation dauerhaft gezeigt wird, werden die Kommunikationspartner verrückt. Also die Rezeption wird überfordert, überstrapaziert und wenn Menschen dauerhaft in so strapaziösen kommunikativen Situationen sich bewegen, in denen sie umgeben sind von gleichzeitig kommunizierten Ja's und Nein's, dann werden sie im Grenzfall verrückt. Und ich sage im Grenzfall, weil diese Kommunikationslogik synchroner Kommunikation von widersprüchlichen Botschaften in der Eltern-Kind-Beziehung dadurch pathologisch wirkt, dass die Kinder diese beiden erstgenannten Resonanzmöglichkeiten qua Status ihrer Kommunikationsfähigkeiten noch nicht zur Verfügung haben. Kinder im jungen Alter können Kommunikation in der Logik, in der sie auftritt, noch nicht kommentieren. Dazu bedarf es erst einer Kommunikationserfahrung, die die Kinder in einem jungen Alter noch nicht gemacht haben. Und zweitens, Kinder qua Lebenssituation können den kommunikativen Kontext nicht verlassen. Also sie können nicht aus einer strukturell widersprüchlichen Ja und Nein synchron kommunizierenden Situation sich entfernen, weil sie noch nicht über die Instrumente der Überlebenssicherung und so weiter verfügen. So können wir sagen, ich habe es gesehen, können wir sagen, dass diese Synchronizität des Ja's und Neins, wenn es eine Dauerkommunikation ist, Pathologie in die induzierende Kommunikation darstellt. Ja. 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 Ja, Simmel diskutiert diese Möglichkeit, die Sie jetzt ansprechen. Und die kann man tatsächlich als eine, in dieser Sequenz, kann man die tatsächlich als eine vierte Möglichkeit bezeichnen, nämlich die Parallelität, also das Mitspielen. Das Aufnehmen genau dieser Logik. Simmel hat das an einer Passage zum Thema gemacht, in der er sich beschäftigt mit also der Koketterie als einer typisch weiblichen Qualifikation und er ausführt, dass diese Konfrontation mit dem Hazard, wie er das nennt, also mit dem nicht wissen können, was geschieht, das führt er aus als etwas, was die Männer an den Frauen besonders reizt. Und wir können gleich da nochmal ein Zitat zu vortragen. Und dann geht es weiter, besagt diese Reaktion des Mannes schon hier durch ihre Lust am Hazard und der eigentümlichen, anschaulichen Ineinsbringung seiner Möglichkeiten weit mehr als dass die Pendelung des koketten Spiels ihn einfach mit sich schleift, so erhebt sich endlich seine Rolle weit über das einfache Objektsein, wenn er, und jetzt kommt Ihr Gedanke, wenn er auf das Spiel selbst eintritt und den Reiz an diesem nicht an einem eventuellen Definitivum findet. Also, das haben Sie jetzt angesprochen, das wäre also eine Koketterie, die nicht in die Entschiedenheit zwischen Ja und Nein endet, also die Widersprüchlichkeit beseitigt, sondern das wäre eine Figur der Koketterie, in der beide Akteure die Koketterie eigenlogisch evaluieren, schätzen und selbst weitertragen. Jetzt will auch der Mann gar nicht weitergehen, als die Linie der Koketterie angibt. Und während dies nach dem logischen und genetischen Sinn der Koketterie ihren Begriff aufzuheben scheint, ergibt es vielmehr erst ihren von aller Ablenkung und aller Chance des Umschlagens gelösten, völlig formreinen Fall. Es ist weniger die Kunst des Gefallens als die Kunst des Gefallens, die nun hier den Drehpunkt der Beziehung und ihrer Attraktionen ausmacht. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Hier ist die Koketterie völlig aus der Rolle des Mittels oder der bloßen Vorläufigkeit heraus in die eines Endwertes gerückt. Alles, was ihr aus jener ersten an Genusswert gekommen ist, ist jetzt völlig in diese zweite hineingewachsen. Die Vorläufigkeit hat ihr Bedingtsein durch ein Definitivum oder auch nur durch dessen Idee abgeworfen. Und gerade, dass sie das Cachet des Vorläufigen, des Schwebens und Schwankens hat, ist jetzt ihr endgültiger, über den Moment des Daseins hinausragender Reiz geworden. Da ist die Koketterie, ja, könnte man sagen, parallelisiert. Derjenige, der von der koketten Kommunikationsform adressiert wird, lässt sich auf die Koketterie ein und spielt dieses Spiel mit. Also nicht gerät in eine Verzweiflung, weil die Entscheidungsfrage nicht gelöst ist, nicht die andere Option, was ist mit dir los, wie redest du, was meinst du, entweder das oder das, also Kommentierung, auch nicht, du kannst mich mal, ich gehe, sowas halte ich nicht aus, also entscheide dich, entweder so oder so, sondern vierte Möglichkeit, die Kommunikationsform wird als Kommunikationsform gutiert. Und das könnte man sagen, ist insofern alltäglich, als das ja den wechselseitigen Reiz des Flirts als die moderne Erscheinungsform der Koketterie, den wechselseitigen Reiz für beide Akteure eigentlich ausmacht. Der Flirt lässt sich im Kern so betrachtet auf Dauer stellen. Das Definitivum, also die Entscheidung, kann herausgeschoben werden und beide Akteure können genießen den Umstand der nicht aufgelösten Unsicherheit oder der nicht aufgelösten Synchronizität von Ja und Nein. Also die Paraphrase, die Simmel dann hier der Koketterie noch anhängt, ist, wenn das eingerichtet ist, dann haben wir Koketterie als eine Kunstform. Dann ist die Koketterie eine Art der verspielten, kunstvollen, vollkommen artifizialisierten Rhetorik in der Kommunikation unter Menschen. Das ist jetzt im Horizont dieser Liste von drei Möglichkeiten, wäre das dann in der Tat eine vierte Möglichkeit. Die Zweckmäßigkeit ohne Zweck, dann ist die Kommunikation selbst, so könnte man sagen, ein Kunstwerk geworden. Und in dieser Hinsicht, so Simmel weiter, ist die Koketterie ja eine Spielform der Liebe, insofern als sie für die Praxis der Liebesbeziehung natürlich immer auch wieder eingesetzt wird. Sie ist ja nicht etwa allein und ausschließlich eine Kommunikationsform der Anbahnung von Liebesbeziehungen, sondern die Koketterie ist eine in die Liebe eingebaute kommunikative Praxis, die die Partner systematisch auch wiederholen. Die Koketterie ist Spiel, weil sie überhaupt mit nichts ernst macht. Aber das so negativ ausgedrückte ist ein ganz positives Verfahren, das alle Gegensätze mindestens potenziell gegeneinander ausspielt und das Verhältnis, das ihr Ort ist, gleichsam von jeder Schwere einer Entscheidung entlastet. Könnte also auch die Koketterie als eine Kommunikationsform der Entscheidungsvermeidung interpretieren. Koketterie hat immer etwas von einer Vermeidung des Definitiven, hat immer etwas von einer Herausschiebung einer irgendwie gearteten Zweckgerichtetheit in der menschlichen Kommunikation. Und natürlich, wenn wir uns die Frage stellen, was macht die Kunst eigentlich zu einer Kunst, dann ist ja die Antwort ganz einfach, die Kunst ist insofern Kunst, als es ihr gelingt, laufende kommunikative Prozessualität zu durchbrechen und alternative Wirklichkeitskonstruktionen wirksam werden lassen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie nicht einem Zweck unterliegen. Ich habe früher erwähnt, so Simmel weiter, dass die ganze Dualistik der Koketterie keinen Widerspruch gegen jene Einheit und Entschiedenheit der Frau enthält, mit der sie in der erotischen Frage viel mehr als der Mann vor einem Alles oder Nichts steht. Wobei das Alles wiederum nicht auf seinen äußerlichen Sinn beschränkt ist. So wenig widerspricht sie ihr, dass nun zuletzt und zuhöchst die Koketterie viel mehr zum Symbol der Art wird, wie jene Einheit sich gibt. Es scheint nämlich die durchgehende Erfahrung des männlichen Empfindens zu sein, dass die Frau noch in dem leidenschaftlichsten sich verschenken, sich offenbaren, irgendein letztes, unenträtseltes, ungewinnbares zurückbehalte. Hier aktiviert Simmel eine Anthropologie der Geschlechterbeziehung. Und in dieser Anthropologie der Geschlechterbeziehung, also die, ich hatte am Anfang heute gesagt, die ausgesprochen zeitgebunden ist, für die ist grundlegend, dass er, ja, man könnte sagen, romantisierend, der Frau eine geradezu ewige, niemals auflösbare Rätselhaftigkeit zuschreibt. Eine mit der Anthropologie der Weiblichkeit verknüpfte Nicht-Erschließbarkeit zuschreibt. Das würde man in einer heutigen Soziologie der Geschlechterverhältnisse natürlich so nicht mehr formulieren, aber es gibt einen ganz einfachen Weg der Reformulierung. Nicht die Mystifikation der Weiblichkeit als einer Quelle ewiger Nicht-Enträtselbarkeit, sondern eine moderne soziologische Reformulierung wäre, dass im Kontext der Intimbeziehung diese strukturelle Nicht-Entzifferbarkeit des Gegenübers für beide Partner, also für den Mann, genauso gilt wie für die Frau. Dann haben wir es aus einer zeitgebundenen Anthropologie rausgezogen und würden das eher dann zuschreiben einer Logik der Intimbeziehung oder Logik der Liebesbeziehung, für die eben grundlegend ist, dass beide Partner sich jeweils wechselseitig in einer Idee der Unerreichbarkeit und der Unerschließbarkeit begegnen. Wenn wir wissen wollen, wie Simmel arbeitet, ja, nochmal eine Passage zu dieser Liebeskonzeption bei Simmel, die folgt jetzt hier. An dieser Form, die den Anteil der Frau an dem Verhältnis der Geschlechter gestaltet, an diesem Ja und Nein, das die Basis jedes Ja oder Nein ist, offenbart sich nun doch ein tieferer Sinn jener Deutung der Liebe als eines Mittleren zwischen Haben und Nichthaben. Denn nun ist das Nichthaben in das Haben hineingewachsen. Beide bilden die Seiten einer Beziehungseinheit, deren äußerste und leidenschaftlichste Form schließlich das Haben von etwas ist, das man zugleich nicht hat. Die tiefe metaphysische Einsamkeit des Individuums, zu deren Überwindung alles Hinwollen des einen zum anderen nur ein ins Unendliche verlaufender Weg ist, hat in dem Verhältnis der Geschlechter eine besonders gefärbte, aber vielleicht am prinzipiellsten ausfühlbare Ausgestaltung gewonnen. Er konstruiert also hier schon das Geschlechterverhältnis als eine Beziehung, in der Haben und Nichthaben kombiniert ist, klar, aber Haben und Nichthaben in einer Gestalt, die jeweils mit Enttäuschungserfahrungen systematisch verbunden ist. So dass er dann sagt, hier wie sonst gibt dieses Verhältnis, also das Verhältnis der Geschlechter, den Prototyp für unzählige Relationen innerhalb des individuellen und interindividuellen Lebens ab. Es tritt als das reinste Beispiel so vieler Vorgänge auf, weil diese von vornherein durch jene fundamentale Bedingtheit unseres Lebens in ihrer Gestalt bestimmt sind. Dass unser Intellekt alles werden und sich entwickeln, das Reale wie das Logische, nie aus einer völligen Einheit heraus begreifen kann, diese vielmehr für sich steril und ohne verständlichen Grund des Anderswerdens bleibt, das ist wahrscheinlich daran gebunden, und jetzt kommt so ein typisch Simmelscher Satz, dass die Entstehung unseres Lebens durch das Zusammenwirken zweier Prinzipien bedingt ist. Ja, der Mensch überhaupt ein dualistisches Wesen ist. So eine Konstruktion, der Mensch ist ein dualistisches Wesen, ist natürlich eine Theoriekonstruktion, die heutzutage vollkommen undenkbar wäre in einer Soziologie moderner Prägung. Wären solche anthropologisierenden Zuschreibungen auf Wesensmerkmale, essentialistische Begriffskonstruktionen, wie wir hier jetzt vor uns haben, vollkommen undenkbar. Also, jetzt schauen wir mal hier auf die letzte Passage, wo er diese Verallgemeinerung entwirft, also die Koketterie als Strukturmerkmal von Kommunikation überhaupt. Wenn es schien, als wäre die Koketterie ausschließlich in der Beziehung zwischen Männern und Frauen erwachsen, eine Oberflächenspiegelung, die den letzten Grund dieser Beziehung unter einem bestimmten Winkel gebrochen darstellte, so belegt dies nun noch schließlich jene umfassende Erfahrung, dass vielerlei allgemein menschliche Verhaltensformen an der Relation der Geschlechter ihr normgebendes Beispiel besitzen also an der Relation der Geschlechter, ihr normbildendes Beispiel. Damit meint er, was mir persönlich sehr sympathisch ist als Soziologe, damit meint er die strukturstiftende Beziehung, an der wir die Logik anderer sozialer Beziehungen ablesen können, ist die Liebesbeziehung. Also vielerlei allgemein menschliche Verhaltensformen an der Relation der Geschlechter ihr normgebendes Beispiel besitzen. Sieht man nämlich die Arten an, wie der Mensch sich zu Dingen und anderen Menschen stellt, so steht unter ihnen die Koketterie als ein ganz allgemeines, keinen Inhalt von sich ablehnendes, formales Verhalten. Das Ja oder Nein, mit dem wir Entscheidungen gewichtiger oder alltäglicher Art gegenüberstehen, Hingaben und Interessiertheiten, dem Ergreifen einer Partei und dem Glauben an Menschen oder Lehren, wandelt sich unzählige Male in ein Ja und Nein, auch in einen Wechsel zwischen beiden, der den Charakter einer Gleichzeitigkeit trägt, weil hinter jeder jeweiligen Entscheidung die andere als Möglichkeit oder als Versuchung steht. Jetzt haben wir eine Situation vor uns, wo er sich eigentlich aus der Soziologie der Partnerbeziehung distanziert und diese Kommunikationslogik, die da auf die Spitze getrieben wird, ja eigentlich als das für Kommunikation Konstitutive konstruiert. Nämlich, dass alle menschliche Kommunikation durchzogen sind von Ambivalenz. Und in jeder menschlichen Kommunikation die Akteure konfrontiert werden mit Propositionen, Behauptungen und der Möglichkeit ihres Gegenteils. Und Handlungsfähigkeit oder Kommunikationsfähigkeit dann vor diesem Hintergrund nichts anderes bedeutet, als einen kundigen Umgang erworben zu haben mit dem Verhältnis von Ja und Nein in einer laufenden Kommunikation. Simmels Argument hier könnte man in die moderne Soziologie so übersetzen: Menschliche Kommunikation ist strukturell mehrdeutig, und wenn Sie das nicht zu wörtlich verstehen, könnte man sagen, menschliche Kommunikation ist strukturell kokette Kommunikation. Ist eine Kommunikation, in der die Akteure gehalten sind, zu entscheiden, was gilt. Die Kommunikation liefert nicht zwingend immer schon das Definitivum, sondern Akteure sind konfrontiert mit einer Entscheidungsfrage, die man sich so konstruieren kann. Der Sprachgebrauch lässt die Menschen mit religiösen oder politischen Standpunkten, mit Wichtigkeiten wie mit Zeitvertreiben, kokettieren. Und viel öfter, als unsere Worte es wahrhaben wollen, findet das so bezeichnete Verhalten in Ansätzen und bloß Nuancierungen, in Vermischungen mit andersartigen Benehmen und in Selbsttäuschungen über seinen Charakter statt. Alle die Reize des gleichzeitigen Für und Gegen, des Vielleicht, des verlängerten Vorbehaltes der Entscheidung, der ihre beiden in der Realisierung einander ausschließenden Seiten zusammen vorgenießen lässt, sind nicht nur der Koketterie der Frau mit dem Mann eigen, sondern sie spielen gegenüber tausend anderen Inhalten. Es ist die Form, in der die Unentschiedenheit des Lebens zu einem ganz positiven Verhalten kristallisiert ist und die aus dieser Not zwar keine Tugend, aber eine Lust macht. Es ist die Form, in der die Unentschiedenheit des Lebens zu einem ganz positiven Verhalten kristallisiert ist und die aus dieser Not zwar keine Tugend, aber eine Lust macht. Mit jenem spielenden, obgleich keineswegs immer von der Stimmung des Spielens begleiteten, sich nähern und sich entfernen. Ergreifen, um wieder fallen zu lassen. Fallen lassen, um wieder zu ergreifen. Dem gleichsam probeweisen sich hinwenden, in das schon der Schatten seines eigenen Dementis fällt, hat die Seele die adäquate Form für ihr Verhältnis zu unzähligen Dingen gefunden. Also die Zurechnung natürlich bei Simmel, die Seele, nicht wahr? Nicht die Kommunikation, nicht eine Bestimmung der Kommunikationslogik, sondern die Zurechnung, begriffliche Zurechnung, ist dann natürlich immer das Wesen des Menschen oder die Seele. Aber die Argumentation ist raffiniert und hochinteressant. Die Argumentation stellt heraus, dass Kommunikation bestimmt ist von Mehrdeutigkeit und die Akteure, die diese Mehrdeutigkeit erzeugen, stehen unter dem ständigen Zwang, auf die Mehrdeutigkeit der Kommunikation eine Antwort zu finden. So, an diesen Stellen ist also das, was er ganz am Anfang mal als eine Art Raffinesse der Frauen dargestellt hat, eingerückt in eine Soziologie der menschlichen Kommunikation. Der Moralist mag das schelten. Also moralisch können wir das für unmöglich halten und können uns darüber empören. Aber es gehört nun einmal, so Simmel weiter, zu der Problematik des Lebens, dass es vielen Dingen gegenüber, zu denen es eine Relation doch nicht einfach ablehnen kann, keinen eindeutigen, von vornherein festen Standort besitzt. In dem Platz, den sie unserem Tun und Empfinden bieten, geht dieses seiner eigenen Form nach nicht recht hinein. Da nun entsteht das Vor- und Zurücktreten, das Versuchende Halten und Loslassen, in dessen schwankender Dualistik sich jene so oft unvermeidliche Grundrelation des Habens und Nichthabens malt. Indem so ein tragisches Moment des Lebens sich in die spielende, schwankende, zu nichts engagierende Form, die wir das Kokettieren mit den Dingen nennen, kleiden kann, begreifen wir, dass diese Form ihre typischste, reinste Erfüllung gerade an dem Verhältnis der Geschlechter gewinnt, an dem Verhältnis, das schon in sich die vielleicht dunkelste und tragischste Beziehung des Lebens in die Form seines höchsten Rausches und schimmerndsten Reizes hüllt. Also hier, wie gesagt, moralisch können wir das natürlich kritisieren, den Umstand, dass die Menschen sich in einer Dauersituation der Mehrdeutigkeit befinden, aber er macht hier das wichtige Argument auf, und das ist eigentlich, das habe ich anfangs gesagt, für die moderne Soziologie konstitutiv. Es gibt keine Kommunikationen, in denen es nicht Mehrdeutigkeiten gibt, und es gibt insofern keine Kommunikationen, in denen die Mehrdeutigkeit nicht auf irgendeine Weise von den Akteuren selber in eine relative Eindeutigkeit übersetzt werden muss. Das könnte einen, wie gesagt, zu der These bringen, so betrachtet ist die Koketterie ein Kommunikationsmodus der menschlichen Sozialität. Und ein Kommunikationsmodus, wie gesagt, der aus der Geschlechterbeziehung selber abgeleitet ist und eine generalisierte allgemeine Form der Kommunikation übernommen hat. Ich schließe an dieser Stelle. Ich habe heute noch eine wichtige Verabredung im Präsidium. Freue mich auf die nächste Woche, und da machen wir Ruine und so weiter.